SRF 2 Kultur.
Italien nach der Wahl. Ist ja vielleicht Italien vor der Wahl, denn die ersten Stimmen fordern bereits Neuwahlen. Denn sicher ist, mit diesem Ergebnis wird sich in Italien kaum etwas bewegen. Das Abgeordnetenhaus wird jetzt vom Mitte-Links-Bündnis dominiert. Die Rechten triumphieren im Senat und mittendrin auch noch die Cinque Stelle-Bewegung von Komiker Beppe Grillo. Wie sieht das Ganze einer, der Italien sowohl von außen als auch von innen kennt und den Menschen von Berufswegen auf den Mund schaut? Massimo Rocchi.
Morgen,
guten Morgen. Guten Morgen. Sie sind ja sowohl Schweizer als auch Italiener. Sie haben beide Staatsangehörigkeiten. Sie sind hier mit Ihrem iPad ins Studio gekommen. Und was ist das für ein Ergebnis? Wie schätzen Sie das ein?
Es ist so, dass entweder fährt man ein Auto zusammen oder bleibt man stehen. Das ist das Ergebnis. Das Problem ist, wenn Sie zusammen fahren, fahren Sie in dieselbe Richtung oder nicht?
Das geht nicht in diesem Fall, oder?
Sonst ist hin und her, aber das ist es so.
Interessant war, als ich Sie eben ins Studio reingeholt habe, da haben Sie noch ein bisschen in der Gazzetta dello Sport geblättert hier virtuell. Und ich dachte, das ist ja komisch, was gucken Sie eine Sportzeitung an? Aber die titeln ja wirklich mit etwas völlig anderem heute.
Ja, der Gazzetta dello Sport hat jetzt drei politische Seiten ganz am Ende. Und Italien ist ein Land, es ist ein Widerspruch. Man kann nicht heute und morgen und gestern sagen, weiß oder schwarz. Süddeutsche Zeitung, heute Morgen, katastrophal. Italien, katastrophal. In Italien, heute ist Maradona.
Also die Wahl ist überhaupt kein Thema.
Die Wahl ist ein großes Thema, aber nicht das einzige Thema. Das Problem ist, dass es um 7 Uhr alle warten auf einen Zug, der 10 Minuten Verspätung hat in Rimini. Wissen Sie, Italien ist ein Quattro Stagioni. Es gibt ein Multitasking. Man kann nicht Italien hat in dieser Krise Sparpaket geliefert, aber nicht so wie in Spanien und so wie in Griechenland Streich gemacht. Sie haben so Suri Gring gehabt, aber die hat das gemacht. In Italien kann man nicht sagen, warum und eine Antwort finden.
Gut, jetzt sind die Leute zumindest so etwas mehr als die Hälfte an die Urnen gegangen. Also die Wahlbeteiligung lag so bei 55%. Und Sie haben das Ganze von außen betrachtet, aber Sie haben ja auch selber gewählt. Sind Sie persönlich enttäuscht, was da jetzt passiert ist?
Also ich weiß, dass ich wahrscheinlich mein Leben in Italien nie gewinnen werde. Als Komiker, Kabarettist, muss man das als biologisch anschauen. Als Bürger, es ist so, ich habe meine Freunde gefragt, wer wählt Berlusconi, weil niemand in Italien in der Öffentlichkeit Berlusconi wählt.
Ja, ja.
Ich habe mich gefragt, ob ich selber ein falsches Kreuz geleckt habe, weil aber die nicht verlieren, sind zwei Showman, Berlusconi und Grillo. Das heißt, Italien ist wahrscheinlich immer noch eine Bühne.
Darüber würde ich gerne gleich noch mit Ihnen sprechen, nach einer kurzen Pause. Vielleicht aber, was kann man denn von dieser neuen Regierung überhaupt jetzt erwarten? Kann die überhaupt was machen? Sie sprachen ja von diesen Autos, dass man kann nicht mit einem Auto in zwei verschiedene Richtungen fahren. Was passiert jetzt?
Kompromiss oder Wiederwahl?
Und hier im SRF 2 Kulturstudio ist Massimo Rocchi, mit dem ich mich natürlich auch während die Musik lief weiter unterhalten habe, eben was da eigentlich gerade passiert in Italien. Und das war ganz interessant, was Sie eben gesagt haben, Italien und Europa. Diese Wahl, die jetzt in Italien stattgefunden hat, ist nicht nur eine Wahl in Italien, sondern Europa und eigentlich die Welt schaut ja mit großer Besorgnis, was da eigentlich gerade passiert. Mich würde interessieren, wie empfinden sich die Italiener eigentlich als Italiener, als Europäer? Was ist denn überhaupt die Stimmung da unter den Menschen?
Also die Italiener sollen wählen, was sie wollen. Weil für die Deutsche das Beste wäre Monti. Für Hollande das Beste wäre Bersani. für uns Schweizer das Beste wäre ein Kompromiss. Also alle versuchen, dem anderen ihre eigene Lösung zu geben. Und das geht nicht. B, Europa hat mit Geld angefangen und wahrscheinlich wird mit Geld aufhören. Das heißt, alle sind gebunden. Aber der Alltag in Italien ist anders als der Alltag bei uns. Und es war die wahren Wahlen Italiens. Und wer hat in Italien meisten Erfolg gehabt? Schumann.
Schumann, ja, eben diese beiden, Berlusconi und Beppe Grillo, den sie auch persönlich kennen. Manche sprechen in Italien, habe ich lesen können, sogar von Grillosconi.
Grillo ist... Sicher nicht. Ich bin nicht ein Berlusconi-Fan.
Sie kennen ihn. Was treibt ihn an? Was ist das für ein Mensch?
Also, vielleicht wird er wütend, wenn ich das sage, aber A, er ist ein Komiker. Und so wie ich, das heißt, wenn wir auf die Bühne gehen, wir spüren das Publikum. Mhm. Und ein Kabarettist oder ein Komiker kann sehr gut mit der Zeitlupe das Problem finden. Ein guter Politiker ist jemand, der ein Gesetz für alle in eine, für mich, Kompromiss aufbaut. Das heißt, ein Gesetz sollte für sie gelten und auch für mich. Und das ist die Größe. Aber Beppe hat gemerkt etwas. Seit Jahren arbeitet er mit Wissenschaftlern, dass die Gesellschaft in eine Wandlung ist. Und vor allem, man kann Konsensum interessanterweise per Internet und live auf der Piazza machen. Das ist ein anderer Widerspruch. Beppe Grillo hat gewonnen ohne Fernsehen, mit Internet, Facebook, Homepages, und die Leute sind auf Piazza gegangen.
Genau, also er hat ja eigentlich sowohl den Linken als auch den Rechten, man sagt, die Tour vermasselt. Also er ist dazwischen gegangen mit dieser Cinque Stelle Bewegung, was eine populistische Bewegung ist.
Berlusconi und Grillo haben Werbungssprache benutzt. Das heißt, Fernsehen und Piazza, das ist ein anderer Widerspruch. Grillo war nie am Fernsehen, Berlusconi nur am Fernsehen. Und die sind auch Gewinner. Aber sie sagen, ich habe die Lösung. Wie? 1, 2, 3.
Was ist die Lösung von jetzt?
Die Lösung gibt's nicht. Die Nein. Lösung ist, dass wir da sind und wir müssen zusammen in Italien, sagen wir mal so, verwalten. Das ist die Lösung. Wenn man in der Politik einen Mann braucht für eine Idee, das ist in Altgriechisch, ist das Tyrann, Alleinherrscher. Das geht nicht. Das geht nicht. Es ist besser ein Kompromiss, es ist besser eine Zusammenarbeit, als jemanden zu sehen, der sagt, ich habe die Lösung. Ja, welche ist die Lösung? Eine hat das Flugzeug geführt, konnte nicht landen, und Grillo hat nie mit einem Flugzeug eine Landung erfahren. Das heißt, alle haben recht, wörtlich, aber im Alltag. Das ist das Problem.
Eben im Alltag wird das wahrscheinlich nicht funktionieren.
Wir wissen es nicht, weil eine hat in 19 Jahren nie was gemacht, außer für sich selber, und der andere hat noch nie in der letzten Zeit, sagen wir, im Parlament was gemacht. Deshalb, sagen wir mal so, zwei wunderbare Shows, aber Bersani und Monti auf Papier, sie haben schon was gezeigt, aber sie haben nicht die Sprache der Aggressivität, Geschrei, oder sie haben gesagt, das ist die Lösung. Und wahrscheinlich eine längere Lösung, ein Medikament, das lange Zeit braucht für eine Wirkung, gefällt den Italienern nicht.
Die sind ja jetzt wirklich nicht in großer Zahl an die Wahlurnen gegangen. Eben, wir haben gesagt, die Wahlbeteiligung war sehr, sehr niedrig. Was zeigt das für Sie? Sind die Italiener, sind sie müde? Sind sie böse? Wollten sie,
sind sie eben? Kein Vertrauen erstens. Kein Vertrauen, weil Skandalen. Also warum? Interessanterweise, Grillo ist gegen die Skandale, hat gewonnen. Berlusconi, es ist, also Skandalen, es gibt so viele Prozesse und so weiter. Das ist ein Widerspruch, wissen Sie. Hätten Sie alle für Grillo gewählt, verstehe ich. Aber Sie haben für Grillo und Berlusconi. Berlusconi ist involviert, aber heute geht es weiter mit 2, 3 Prozessen. Vielleicht, wir müssen akzentuieren, dass das Italien ist. Grillo und Berlusconi, die sind Love, Basler Deutsch gesagt, getragen von Millionen Menschen. Berlusconi ist nicht das Problem. Die Italiener sind so. Vielleicht hat Italien, das ist am Morgen wahrscheinlich ein zu großes Wort, etwas nicht verdaut. Seine Geschichte. Sie sind die Verlierer der vom Zweiten Weltkrieg. Das sehen Sie.
Ja, das wollte ich fragen.
Erziehung ist nicht Kosmetik. In der Schulerziehung lesen, was die Geschichte war, ist eine, also die Geschichte ist eine sehr große Wahrheit. Und vielleicht gibt es jetzt noch Brösmeli von Mussolini, das heißt der Alleinherrscher. Und nicht in Deutschland, das ist nicht möglich. Nach einem Wahl sucht man die Möglichkeit, die Regierung zu machen. Aber die Deutschen wissen, in Deutschland gibt es Weiß, es gibt viele Tatorte. Ich habe noch nie in einem Land so viele Tatorte gesehen. Kommissaren überall, in der Woche. Man sucht immer die Schuld, jemanden. In Italien, es gibt Sendungen, um Geld zu verteilen, verstehen Sie? Die Tagesschau in Italien dauert 30 Minuten, in Deutschland 10 Minuten. Wenig Bilder. Europa ist das. Und Italien ist noch ein Europa in Europa.
Also das heißt, im Grunde geht es weiter wie bisher. Oder wird das jetzt ein Schnitt sein? Was meinen Sie aus Ihrer Perspektive?
Italien war nahe bankrott vor 2 Jahren. Sparpaket von einem Techniker. Niemand hat gesagt, alle haben, waren traurig, aber sie haben das bezahlt. Nicht so wie in Griechenland oder in Spanien. Jetzt haben sie gedacht, es ist fertig, aber die Medikamente von, also Antibiotika-Schachtel ist nicht fertig. Ja, dann werden sie wieder anfangen. Wissen Sie, es ist so, es gibt nicht nur ein Thema in Italien. In Italien gibt es mehrere Themen. Habe ich schon geschrieben, in Italien kommt erst vom Vatikan von römischen Göttern. Hermes war der Gott der Kommunikation und der Diebe. Hera, die Frau von Zeus, war auch seine Schwester, ist die Göttin der Sexualität und der Hochzeit. Ein bisschen schwierig zu kombinieren. Wissen Sie, das ist es so. Das Wort Krisis heißt Wahl.
Also die weltliche Komödie, nicht die göttliche.
Das Leben ist ein Widerspruch für uns alle.
Massimo Rocchi, also ich sehe schon, als Komiker vergeht Ihnen trotzdem nicht das Lachen, auch angesichts dieser Situation. Aber wenn Sie doch einen Wunsch frei hätten für Italien, was jetzt in Zukunft passiert, was würden Sie sich wünschen?
Realität.
Realität heißt was?
Sich durch das Fenster anschauen und nicht nur durch Fernsehen. Fenster hat keine Fernbedienung.
Ihr Wort in den Ohren aller Italienerinnen und Italiener. Danke für Ihren Besuch bei uns.
Danke für die Einladung und schöne Reise allen.
Und was ist das hier für ein komisches Geräusch? Das ist das Kratzen eines Federkiels auf Papier. Die natürliche Begleitmusik in den Ohren aller Komponisten früher, wenn sie ihre Ideen aufs Papier brachten. Aber tempi passati. Heute wird dies längst mithilfe von Computerprogrammen erledigt, die Noten per Mausklick an die gewollte Stelle setzen. Denken wir das mal noch einen Schritt weiter. Was wäre, wenn der Computer alles von selbst erledigt? Mit dieser Vorstellung hat sich in Berlin ein ganzes Festival befasst. Unter dem Titel Unmenschliche Musik ertönten Kompositionen, gänzlich von Maschinen komponiert. Benjamin Herzog war vor Ort und hat sich gefragt, ob solch unmenschliche Musik dereinst tatsächlich ohne uns, den Menschen, auskommt.
Noch sind wir nicht so weit. Noch ist der menschliche Einfluss in der Musik da, auch wenn das nicht immer gleich hörbar ist. Fußballspielende Roboter sind das. Mit Klang und Echo verständigen sie sich auf einem Spielfeld im Berliner Haus der Kulturen der Welt. Fußballgesang der eigenen Art, programmiert von Menschen. Oder hier, ein prepaid Piano mit Handys, die auf Klavierseiten vibrieren, angerufen von Menschen. Oder nehmen wir die Gletschermusik eines kasachisch-deutschen Künstlerduos. Das Eis klingt zwar von alleine, aber aufgenommen, verarbeitet und auch gehört wird das alles von Menschen. Man kann schon ins Frösteln kommen bei der Idee, dass ausgerechnet Musik, unser Urschrei im Kunstgewand, dereinst nicht mehr von Menschen gemacht werden könnte. So etwas Ähnliches gibt's sogar schon. Diese Klänge komponiert hat eine Maschine. Ein Maschinenchoral, Pseudobach von einer Software errechnet, die den echten Bach, seine Choräle analysiert und nach typischen Strukturen untersucht hat. Das Berliner Festival Unmenschliche Musik bringt einen zum Nachdenken. Darüber, ob eine Musik denkbar ist, die nicht mehr von Menschen gemacht ist. Blickt man weit in die Zukunft, so scheint das durchaus möglich. Dann nämlich, wenn Maschinen selbstständig werden, indem sie sich selbst programmieren und wieder programmieren und so weiter bis in die x-te Generation. Das sagt der Kurator des Festivals, Detlef Diederichsen. Und doch?
Gibt es immer noch eine Generation davor, in der ein Mensch sie programmiert hat. Insofern ist dann letztlich auch nach Millionen von Jahren, wenn Menschen längst ausgestorben sind, irgendwo noch ein menschliches Wirken in der Folge am Anfang gewesen. Und insofern ist der Mensch da nicht rauszukriegen aus der Gleichung.
Aus der Gleichung, Musik ist menschlich. Unsere Rolle in der Musik nimmt also ab, wenn man, wie das Berliner Festival tut, sehr weit in die Zukunft blickt. Der Mensch
spielt dann maßgeblich irgendwann keine Rolle mehr und ist maßgeblich für das Wirken irgendwelcher Software und Algorithmen und neuronalen Netzwerke. Der Mensch dann so ein bisschen, oder das Wirken eines bestimmten Menschen, der das angesetzt hat, nicht mehr so ausschlaggebend.
Elegant formuliert. Also, eine Musik ohne Menschen, das mag schmerzhaft sein, im Moment sieht es aber noch anders aus. Wir sind noch dabei. Alles Weitere ist noch ferne Zukunftsmusik.
Musik tatsächlich aus dem Rechner am Festival Unmenschliche Musik in Berlin. Die Zukunftsmusik, sie ist schon Gegenwart. Oje. Endangered Blood, zu Deutsch heißt das gefährdetes Blut. Und das tönt doch eigentlich wie ein Filmtitel, oder? Endangered Blood wäre aber auch ein guter Bandname. Und genau das hat sich der Saxophonist Chris Speed nicht nur gedacht, sondern es auch getan. Wobei bei seiner Combo von gefährdet oder gar bedroht nicht die Rede sein kann. Beim Willisauer Jazz Festival letztes Jahr war Endangered Blood, das Quartett, der Abräumer. Und jetzt sind die vier Musiker wieder bei uns zu hören, heute Abend mit diesen Tönen im Moods.
Nein, revolutionär klingt das nicht. Zwei Bläser, Bass, Schlagzeug, alles schon da gewesen. Aber die Risikofreude und die Spiellust von Chris Speed und seinen Kollegen ist ansteckend. Speed wählte nicht Instrumente für seine Band Endangered Blood, sondern Musiker. Solche, die nicht den Ego-Trip suchen, sondern das Kollektiv.
Actually, I'm thinking less about instrumentation and more about just who I want to work with. Endangered Blood was formed to play a benefit for Andrew, who had a cancer. We got together and played all the music of Andrew, and it was so much fun to play, we just kept it going, and it's Endangered Blood.
Anlass des allerersten Konzertes der Band war ein Benefizauftritt für einen ehemaligen Mitspieler, der Krebs hatte, den Saxophonisten Andrew D'Angelo, dem dieses Stück gewidmet ist. Musik wie diese lebt vom Austausch untereinander. Sie ist wie ein Gespräch und nichts ist einfacher, als mit alten Freunden zu reden. Die erste Gruppe, die Chris Speed leitete, hieß Human Feel. Und schon damals war sein Schlagzeuger Jim Black mit dabei. In jenem Laboratorium lernten die beiden, zusammen Musik zu machen, zu improvisieren, auszuprobieren, gemeinsam zu komponieren.
Human Feel was the first band that I had, and definitely everything I learned about music, I learned in Human Feel. Having a band, trying to make something new, writing music, improvising together, all those things, I guess I do with every band, and Human Feel was the first band that I did that with. So definitely that's going to influence everything I do.
Was er damals lernte, gilt bis heute. Chris Speed will kollaborativ arbeiten. Einer bringt einen Song, jeder trägt seine Ideen bei. Zusammen probiert man aus, was drinsteckt.
I prefer the sort of the collaboration of bringing a song in and then everybody kind of figures out what they want to do. And touring is great because then things evolve when you get to play a song night after night and you really figure out what the essence is. And as an artist, that's a nice place to explore.
Auf Tournee zu sein sei wunderbar, meint Chris Beat. Jeden Abend spielt man dieselben Stücke, sucht jedes Mal neue Wege, lässt die Musik völlig anders klingen, sucht die Essenz der Geschichte. Und immer laufen in den Köpfen der Musiker 300 Jahre Musikgeschichte mit. Beim Stück Early Bird sind es Bachs Goldberg-Variationen und Musik von Lenny Tristano, der sich seinerseits auf Charlie Parker bezieht.
Early Bird, that song is basically a mashup of the Bach form that is the basis for the Goldberg variations and also a piece of Lenny Tristano's called Lenny Bird, which is obviously influenced by Charlie Parker.
Endangered Blood spielt Jazz von jetzt, vielleicht sogar von morgen, unerforscht, unerhört. Neuland für musikalisch Abenteuerlustige.
Und musikalisch Abenteuerlustig, darauf können Sie sich einlassen, Endangered Blood heute Abend im Zürcher Jazzclub Moods. Beat Blaser hat das Quartett vorgestellt. Stellen Sie sich einmal Folgendes vor. Sie sind ein Mann, verlieben sich in eine Frau, heiraten und sie leben die nächsten 20 Jahre lang glücklich zusammen, bis Ihnen Ihre Frau eines Tages eröffnet: Eigentlich fühle ich schon seit meiner Kindheit, dass ich im falschen Körper stecke. Ich fühle mich als Mann und möchte fortan als solcher leben dürfen. Wie würden Sie reagieren? Michael Peter, ein deutscher Kunsthistoriker, der mit seiner Frau, seinem Mann, seit langem in Bern lebt. Er hat genau diese Erfahrung gemacht und die Geschichte seiner außergewöhnlichen Ehe meiner Kollegin Christina Capretz erzählt.
Zunächst also waren Michael Peter und seine Frau ein gewöhnliches heterosexuelles Paar. Sie teilten die Leidenschaft für Kunstgeschichte und es war ihnen von Anfang an wichtig, eine gleichberechtigte Beziehung zu führen, als zwei eigenständige Menschen. Sie behielten ihre Namen, hatten getrennte Konten und getrennte Schlafzimmer. Nie hatte Michael Peters, damals noch Ehefrau, ihm gesagt, dass sie eigentlich seit der Kindheit davon träumte, ein Junge zu sein. Darum kam das Coming-out für ihn total überraschend.
Da war ich natürlich auch skeptisch. Das ist ja auch schwer einzuschätzen, ob das jetzt eine Laune ist, ob das eine Fantasie ist, die man einfach mal für eine Phase hat, ob das wirklich dauerhaft ist.
Doch ziemlich bald merkte Michael Peter, dass es sich nicht um eine Laune handelte und war vor die Frage gestellt, ob er, der sich seit je als Heterosexueller fühlte, seinen Mann in diesen Prozess begleiten konnte.
Ich habe nur immer gesagt, also ich kann es nicht versprechen, dass es geht. Ich wusste auch nicht, ob ich einen Mann küssen kann.
Und?
Ja, es geht, aber nur bei einem. Ich habe dann immer gesagt, ich probiere es aus. Und so habe ich das im Grunde von Tag zu Tag oder von Phase zu Phase immer gesagt. Also gut, bis jetzt habe ich mithalten können mit der Entwicklung. Und so hat das eigentlich ganz, ganz gut funktioniert.
Sagt Michael Peter im Rückblick und gesteht dann ein, dass es am Anfang schon nicht so einfach gewesen sei, den Entscheid seines Mannes zu akzeptieren.
Also als Henry sagte, er macht das jetzt, fühlt man sich ja selbst so ein bisschen in die zweite Reihe gesetzt. Plötzlich ist dieses Projekt wichtiger als die Person, mit der man verheiratet ist. Das tut schon weh im ersten Moment. Irgendwann habe ich dann bemerkt, es ist umgekehrt. Er hat das große Vertrauen in mich, dass ich das kann.
Und Michael Peter konnte es. Er stand auch die mühsame Phase durch, als sein Mann mit 47 eine zweite Pubertät durchlief und empfindlich war wie ein Teenager. Als er für sich herausfinden musste, was es bedeutet, ein Mann zu sein. Heute schmunzelt Michael Peter, wenn er sich an diese Zeit erinnert.
Ich saß da mit ordentlich übereinandergeschlagenen Beinen auf meinem Stuhl und Henry, so mit vorgeschobenen Becken, breiten Beinen, saß da wie so ein türkischer Pascha in der Berliner U-Bahn. Aber das war so eine Phase, wo man auch unsicher ist, ob die Person wirklich die Persönlichkeit bleibt, als die man sie kennt. Also das war wirklich die schwierigste Phase. Und mit so einem Macho zusammenzuleben, das hätte ich dann auch blöd gefunden.
Die arg übertriebenen männlichen Gesten legten sich, als Henry Hohmann in seiner Männerrolle sicherer wurde, zur großen Erleichterung von Michael Peter. Der musste sich nun allerdings daran gewöhnen, von der Außenwelt als Schwuler wahrgenommen zu werden.
Nach außen hin ist das so, dass wir jetzt überall eigentlich als schwules Paar auftreten. Und wenn man irgendwie ins Restaurant geht, dann ist für mich erstmal alles normal. Und erst wenn man so hinterher rausgeht, dann denkt man sich, ach, die haben jetzt sicher gedacht, wir sind ein schwules Paar.
Etwa, wenn der Kellner nicht mehr automatisch Michael Peter den Wein zum Probieren gibt. Solche Szenen belustigen ihn. Wirklich stören tun sie ihn nicht. Auch wenn er sich bis heute nicht als schwul bezeichnet.
Henry ist der einzige Mann, den ich lieben kann. Ansonsten finde ich Frauen attraktiv.
Sagt Michael Peter, dessen Frau ein sogenannter Transmann ist. 11 Geschichten von Schweizer Transmännern und Transfrauen sind jetzt in einem neuen Buch zusammengefasst, Das Geschlecht der Seele. Wir werden darüber heute am frühen Abend noch eingehender berichten. Blumen. Gekonnt zu arrangieren, das muss man können, das ist sogar ein eigener Berufszweig, der in Japan noch einmal etwas mehr ist, denn dort wird der Florist mitunter als Künstler verehrt. Einer der bekanntesten hat ein Buch mit 300 seiner kunstvollen Gestecke veröffentlicht. Karin Salm über eine besonders prachtvolle Enzyklopädie der Blumen.
Makoto Azuma ist ein gefeierter Blumenkünstler. Sein Handwerk als Florist und Ikebana-Künstler hat er von der Pike auf gelernt. Doch schon als 26-Jähriger hängt er seinen Job im Blumengeschäft an den Nagel. Der Verschleiß der Blumen in diesem kommerziellen Umfeld ist ihm zuwider. Tagtäglich landen Berge von nicht verkauften Blumen im Abfall. Makoto Azuma ist aber so fasziniert von der Schönheit der Blumen, dass er in Tokio einen Haute Couture Flower Shop eröffnet. Hier kreiert er verblüffende botanische Installationen. Kunstvoll und kühn kombiniert und arrangiert er Blüten, Stiele, Blätter und ganze Pflanzen samt Wurzeln. Es entstehen zum einen opulente Blumenlandschaften voller Sinnlichkeit und zum anderen sparsame, aber effektvolle Kombinationen von nur 2 oder 3 Blumen. Diese sparsamen Kombinationen sehen dann aus wie eine ganz neue Pflanze. Aus dem haarigen Mohnstängel scheint die Narzisse frech hervorzukriechen. Die grüne Chrysantheme auf dem Aloe-Zweig wirkt wie eine noble Brosche. In seinem Buch «Enzyklopädie der Blumen» beschreibt der japanische Blumenkünstler Makoto Azuma seine Arbeit als Dilemma. Um das Leben, aber auch die Schönheit der Blumen herauszuarbeiten, müssten sie zuerst getötet, also geschnitten werden. Weil Azuma die Verschwendung des Pflanzenmaterials nicht mag, kauft er auf dem Otta-Blumenmarkt in Tokio sehr gezielt ein. Und das braucht vermutlich einiges an Beherrschung. Denn auf diesem größten japanischen Blumenmarkt werden über 70.000 Blumensorten angeboten. Ein unvorstellbarer Blumenmix aus Jahreszeiten, Klimazonen und Kontinenten. Natürlich sind auch Azumas kostbare Arrangements vergänglich. Shunsuke Shinoki trickst diese Vergänglichkeit aus. Shunsuke Shinoki ist auch Florist, aber vor allem, er ist Fotograf. Mit seiner Kamera stoppt er gleichsam die Zeit und hält die kühnen Blumenkreationen auf dem Höhepunkt ihrer Schönheit fest. Und so tauchen diese ungewöhnlichen und oft auch sehr fremd anmutenden Pflanzenkreationen nicht nur in Galerien und an noblen Modeschauen auf. Nun sind sie zwischen 2 Buchdeckeln zu bewundern und bieten ein wahres Sehvergnügen.
In Anwesenheit von Natascha Kampusch und ihren Eltern hatte gestern Abend in Wien der Film über das Entführungsdrama Weltpremiere. Der Film mit dem Titel 3096 Tage ist auf der gleichnamigen Biografie von Kampusch aufgebaut. Der Titel bezieht sich auf die Zeit, die Kampusch von 1998 bis 2006 in der Gewalt ihres Entführers verbrachte. Der mit internationalen Darstellern auf Englisch gedrehte Film zeigt in beklemmender Weise das Martyrium von Natascha Kampusch. In den Schweizer Kinos läuft der Film ab nächsten Donnerstag. Spanische Restauratoren haben möglicherweise eine bislang unbekannte Zeichnung von Pablo Picasso entdeckt. Die Zeichnung befindet sich auf der Rückseite des berühmten Jugendwerkes Porträt der Mutter des Künstlers aus dem Jahr 1896. Die Zeichnung ist freigelegt worden, als bei Restaurationsarbeiten eine Schicht entfernt worden ist, die dem Gemälde Stabilität verliehen hatte. Das teilte gestern das Picasso-Museum in Barcelona mit. Die Besucher des Picasso-Museums können das Gemälde mit der Zeichnung im Rahmen einer Sonderausstellung bis zum 7. April besichtigen. Lange mussten die Freunde von Patterson und Findus warten. Nach 11 Jahren gibt es jetzt ein weiteres Kinderbuch über den kauzigen Alten und seinen frechen Kater. Das neue Buch des schwedischen Zeichners und Geschichtenerzählers Sven Nordqvist heißt Findus zieht um. Der alte Patterson hat genug davon, dass Findus ihn in aller Herrgottsfrühe weckt. Findus versteht das und zieht um in ein eigenes kleines Häuschen, bis es Patterson in seinem großen Haus eines Nachts selber unheimlich wird.
Hundert Sekunden Wissen.
Wenn wir gerade nach Italien blicken, dann nicht nur der Wahlen wegen. Am Donnerstag übermorgen also wird der Papst wahrmachen, was er vor rund 2 Wochen angekündigt hat. Benedikt XVI. Tritt zurück. Was für eine Art Entscheidung war das, die er da getroffen hat? Eine unfehlbare? Die Frage ist berechtigt, denn wir hören ja oft, dass der Papst genau das ist, unfehlbar. Antonia Moser geht ja auf den Grund der päpstlichen Unfehlbarkeit.
Der Papst ist nicht unfehlbar, aber der Papst kann unfehlbar sein. Allerdings nur, wenn er ex cathedra spricht. Das heißt, wenn er mit seiner ganzen Autorität eine Lehrmeinung verkündet, die nicht mehr rückgängig gemacht werden kann. Das macht ein Papst aber nicht einfach so, sondern kündet es vorher an. Wenn der Papst also sagt, es sei schönes Wetter heute, dann mag das stimmen. Unfehlbar ist diese Aussage damit noch lange nicht. Und auch das, was er in Enzykliken, also Lehrschreiben, verbreitet, sind keine sogenannt unfehlbaren Aussagen. Übrigens sprachen die Päpste fast nie ex cathedra. Erst einmal hat ein Papst seit der Einführung der Unfehlbarkeit etwas verkündet, das ihm unfehlbar erschien. Das war Papst Pius XII., der 1950 die leibliche Aufnahme Mariens in den Himmel verkündete. Einige andere Dogmen wurden im Nachhinein als unfehlbar klassifiziert. Eingeführt wurde diese Unfehlbarkeit während des Ersten Vatikanischen Konzils 1870. Einig waren sich die Bischöfe zwar überhaupt nicht, doch die Anhänger der Unfehlbarkeit setzten sich durch. Eine Gruppe von Bischöfen war so aufgebracht deswegen, dass sie die römisch-katholische Kirche verließ. Es sind die heutigen Christkatholiken. Der Papst hat diese Unfehlbarkeit nicht einfach so, weil er ein so mächtiger Mensch wäre, sondern er hat aufgrund seines Amtes in wichtigen Entscheidungen den Beistand Gottes. Gott ist allmächtig und sorgt für die richtige Entscheidung, so die römisch-katholische Auffassung. Trotz oder gerade wegen dieses göttlichen Beistandes kann ein Papst nicht irgendetwas entscheiden. Er trägt eine große Verantwortung. Seine Macht ist kein Freibrief zur Selbstverwirklichung. Aber wenn es Streitigkeiten gibt, dann hat eben nur einer das letzte Wort, der Papst.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.